habe wirklich sicher etwa 20 Jahre von meinem Leben gedacht, Blowjobs passieren nur, indem jemand auf den Knie ist.
Das ist Wahrheit, Wein und Eisenring, das ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Ich bin in der Olé, an der Zürcher Langstrasse. Es ist 8 Uhr am Abend und neben mir an der Bar sitzt Anna Rosenwasser. Anna Rosenwasser ist Co-Geschäftsführerin der Schweizer Lesbenorganisation. Sie ist in der JUSO und freischaffende Journalistin. Sie wohnt zusammen mit ihrer Freundin in Zürich und sie ist 29. Anna, ich freue mich sehr, bist du da und ich freue mich, lernen wir uns endlich kennen.
Ja, ich freue mich auch, so richtig in echt.
Richtig in echt? Du hast Rotius gewählt. Und du machst eine riesige Ausnahme, gell? Weil, als ich dich angefragt habe, schreibst du zurück, ja, 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 in Grossbuchstaben, aber ich trinke kaum Alkohol.
Richtig, ja. Ich trinke eigentlich nur dann Alkohol, wenn er mich auch nur ansatzweise, also wenn er mich gar nicht angetrunken macht. Und um mich ein bisschen wichtig und romantisch zu fühlen, also wenn ich dann ein Date oder so, vielleicht mal ein halbes Gläschen oder so. Und jetzt ist so... Ich finde, alles ist genug wichtig. Man kann mal ein kleines Gläschen Rotwein trinken. Langsam.
Wichtig und romantisch.
Ich bin nicht so gern antrunken.
Es ist ja auch wichtig und romantisch, weil wir spielen heute das Spiel Tabu. Ein kleines anderes Tabu. Hier auf dem Tresen hat es einen Stapel Karten. Auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Du ziehst nach einer verdeckten Karte und über den Begriff, der draufsteht, reden wir. Das Gespräch dauert 45 Minuten. Ausser du willst abbrechen, das ist absolut möglich. Es ist alles erlebt in dieser Sendung, ausser etwas ist tabu und das ist nicht die Wahrheit zu sagen. Aber zuerst stossen wir an. Ich freue mich sehr, ist für dich heute wichtig und romantisch. Eine grosse Ausnahme. Zum Wohl.
Rotwein ist schon etwas Feines. Wenn man keinen Alkohol drin hat, würde ich den, glaube ich, häufiger trinken.
Was ist denn dein Problem mit Alkohol?
Ich habe den Zustand nicht gern. Ich glaube, ich werde zu einer schlechteren Zuhörerin und Gesprächspartnerin, wenn ich angetrunken, geschweige denn betrunken bin. Ich kann mich selber nicht so gern, wenn ich betrunken bin. Und eigentlich ist es mir mega wichtig, dass ich mich selber ausstehen kann. Und wenn ich betrunken bin, kann ich mich selber weniger gut ausstehen. Dann finde ich all die Arbeit für nichts. Das finde ich mich selber wieder blöd.
Aber findest du nicht an mich alles dann einfacher? Ganz viele Leute trinken deswegen Alkohol, weil sie sich schöner finden, die Welt schöner.
Ja, voll. Und das finde ich geil an Alkohol. Halt nicht für mich. Ich glaube, ich bräuchte nicht das, was Leute sich erhoffen von Alkohol. Ich brauche andere Sachen. Ich mega ausgelassen sein und mich selber abfeiern, das mache ich nüchtern sehr gern.
Konsumierst du einfach keine andere Drogen?
Nein, nein. Ich habe nicht mega das Bedürfnis. Also, ich finde so Essen, Sex und Sport eigentlich schon recht cool. Kaffee flasht mich auch mega, weil ich es nur so ein paar Wochen trinke. Dann bin ich immer so mega hyper. Eine gute Freundin von mir erkennt meine Nachrichten immer an, ob ich gerade auf Kaffee bin. Sie fragt immer, sie fragt mich so,
hast du auf Kaffee?
Ja, sie fragt immer so, Anna, hast du Kaffee gehabt? Und ich dann so in grossen Buchstaben, ja!
So, okay.
Aber sonst.
Also alle anderen Abgründe lernen wir jetzt kennen. Du darfst eine Karte ziehen. Einsamkeit. Kennst du die Einsamkeit?
Ich glaube, ich kenne die Einsamkeit vor allem im Moment von meiner Arbeit. Nicht, weil ich einsam wäre, sondern weil es Teil von meiner Arbeit bei der Lesbenorganisation, also bei der LOS, ist, um den Leuten aufzuzeigen, dass sie nicht einsam sind. Viele Leute, die mir jetzt zu schlechter Namen rausfallen, fühlen sich einsam, weil sie nicht wissen, was für eine Welt sie sich wünschen dürfen. Sie sehen nur eine Welt um sie herum, die ganz, ganz fest eine Norm darstellt, die sie nicht je passen. Und das macht mega, mega einsam. Und die Einsamkeit macht sehr krank. Und das Gute ist eigentlich, niemand muss sich so einsam fühlen, weil es so eine schöne Community gibt. Und es ist Teil meiner Aufgabe, um den Leuten das zu zeigen.
Und du selber kennst die Einsamkeit? Oder hast du sie früher einmal gekannt und hast dich dann der Community angeschlossen? Oder hast du nie das Gefühl von Einsamkeit verspürt?
Hey, im Fall nicht mega fest. Ich habe mich nie mega einsam gefühlt, auch weil ich eigentlich gar nicht so fest aus dem Geschlechternorm rausgefallen ich habe früher aber gemeint, ich hätte nicht gerne Gruppensituationen. Ich habe mich einfach nie wohlgefühlt in Gruppensituationen und ich habe so richtig nach Subkulturen gesucht, weil ich so das Gemeinschaftsgefühl gesucht habe. Ich bin sehr atheistisch aufgewachsen, jedenfalls was meinen Alltag angeht. Und habe von religiösen bis hin zu subkulturellen Gemeinschaften immer gedacht, oh Mensch, ich hätte auch gerne eine Gruppe von Leuten, in denen ich mich so wohl und aufgehoben fühle und so ein Zuhause habe. Und vielleicht war das eine Art von Einsamkeit gewesen. Ich habe dann später herausgefunden, dass ich hervorragend funktioniere in der Gruppe, solange sie zu mir passt. Und nachdem ich dann mal bei den veganen Leuten und bei den Antifa und bei den Kleinstadt-Punks rumgehängt bin und mich allesamt dort nicht wohlgefühlt habe, habe ich dann eben die Queer-Community gefunden und mich verdammt wohlgefühlt und weniger einsam.
Wenn du sagst, du bist atheistisch aufgewachsen, inwiefern hat das zu tun mit dem sich einsam fühlen oder keiner Gruppe zu gehören? Also du bist... Bei dir hat man gar nicht geglaubt.
Weniger, wie dass man es angesichts von meinem Nachnamen wird denken. Ich bin in Schaffhausen aufgewachsen und dort ist eine Freikirche namens ICF recht populär. Und ich habe die natürlich immer aus Prinzip schon mal doof gefunden. Aber dass die so jeden Sonntag sich getroffen haben und so eine Gemeinschaft haben, die über Blutsverwandtschaft hinausgeht, das habe ich recht beneiden. Oder auch als Kind, wenn andere Kinder immer am Samstag in die Pfade gegangen sind, das habe ich auch beneiden. Also irgendwie eine Gemeinsamkeit, die wiederholt stattfindet, das habe ich amigs auch wollen.
Und wieso bist du nicht in die Pfade zum Beispiel?
Ich weiß gar nicht, warum bin ich nicht in Pfadi? Ja, ich war halt ein riesen Nerd. Ich habe so meine eigene Homepage gemacht. Ich bin ganz am Kumpi gehockt und habe Bücher gelesen. Und bin halt auch nicht mega, ich bin nicht ein mega sozialer Golf. So, ich glaube, Pfadi wäre jetzt auch nicht die Art von Gruppensituation, wenn ich mich wohl gefühlt hätte. Eine Form von religiös motivierter Gemeinsamkeit habe ich dann so mit 19, 20 gefunden, als ich angefangen habe, mega regelmäßig auf Israel zu gehen. Mein Papa ist aus Israel. Und am Freitagabend gibt es dort einfach immer das Schabbat-Essen. Und was mich dort mega beeindruckt hat und bis heute mega beeindruckt, ist, dass die Gemeinsamkeit über die Blutsverwandtschaft hinausgeht. Also, wenn jemand in der Stadt ist, die du kennst, lädt die Person das Schabbat-Essen ein. Und klar sind deine Tante und Onkel und Großmutter und Cousin und Cousine dort. Aber auch andere Leute, die dir aus anderen Gründen näher sind. Und das habe ich schon geil gefunden. Auch wieder die Regelmäßigkeit von am Freitagabend, egal ob du nachher in den Ausgang gehst oder nicht, zuerst hocken wir doch kurz zusammen und isst zusammen zur Nacht. Und das ist schon geil.
Oder spielt das Spieling. Sie haben noch eine extra Karte.
Ist gut.
Genau, zuerst einen Schluck, bevor wir da weitermachen.
Nimm Rotwein.
Findest du es gleich fein?
Ich finde es sehr fein. Ich sage ja, wenn es kein Alkohol hätte.
Ja, okay. Aber so wegen einem Glas knallt es dir jetzt auch nicht gerade weg.
Nein. Du hast auch nicht gesehen.
Versagen. Die grosse Angst vor dem Versagen in der Schweizer Gesellschaft. Kennst du die?
Also gut. Ich glaube, das ist etwas Menschliches. Ich kenne es und ich habe es überhaupt nicht gern. Ich funktioniere am allerbesten dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nichts falsch machen. In der Sek, so, als ich in der ersten Sek war und mich recht verloren gefühlt habe, hat es eine aus der dritten Sek und die war einfach immer mega lieb zu mir. Ohne Erklärung, ohne Kontext. Wir haben das sonst nicht gekannt. Die war einfach so lieb zu mir. Und angesichts von dieser habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann nichts falsch machen. Ihre Anwesenheit habe ich aufgehört, nervös zu sein. Ich habe aufgehört, Schiss haben, dass irgendetwas an mir falsch ist. Und erst, wenn mir jemand die Angst vor dem Versagen genommen hat, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich mich entfalten konnte. Heute versuche ich im Umgang mit anderen Leuten, vor allem auch mit jüngeren Leuten, zum Beispiel aus der Community oder mit jungen Frauen im Spezifischen, die Person zu sein, die ihnen die Angst vor dem Versagen nimmt. Weil ich weiss, wie viel Freiheit und Kraft mir das gibt, um die Angst nicht mehr haben.
Weißt du einen Moment, ob du mal voll versagt hast? Oder eine Sache, die du voll versagt hast?
Hey, es kommt halt mega darauf an, nach welchem Maßstab. Nach konventionellem Maßstab muss man sagen, 50% meiner Studiengänge bin ich rausgeflogen. Ich habe zwei Sachen studiert. Ich habe Politologie an der Uni Zürich studiert und ich habe Journalismus studiert in Winterthur an der Hochschule. Und im Journalismusstudium bin ich nach 4 langen Jahren kurz vor dem Abschluss rausgeflogen. Und ich weiss, dass das als Versagen gilt.
Hat dich das mögen oder hast du es easy genommen?
Es hat mich mögen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Vergangenheitsform angebracht ist. Aber es prägt mich nicht mega fest. Ich habe eigentlich häufiger Angst vor dem Versagen im sozialen Kontext, dass ich mit Leuten nicht umgehen kann. Ja, ich habe, glaube ich, andere Formen von Versagen mehr geprägt.
Zum Beispiel?
Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Oder echt einfach Schiss davor. Ich glaube, Versagen hat auch mega viel damit zu tun, was du als Leistung anschaust, oder? Und ich bin da recht ein Millennial, wenn ich einfach selbst an Tagen, wo ich eigentlich keine Termine habe, mir eine Pendenzenliste mache. Und ich erledige die dann nicht. Und das ist jetzt sehr trivial, aber letztendlich fühlt es sich immer wie ein kleines Versagen an. Das ist natürlich Blödsinn. Es kann nicht sein, dass ich mich schlechter fühle aufgrund von einer Leistung, die mich als Mensch nicht allzu fest ausmacht. Das prägt mich aber so Sachen, so Formen von Versagen prägen mich vermutlich mehr, wie dass ich vor vielen Jahren, vielen, vielen Jahren mal in einem klassischen Sinn versagt habe, nämlich innerhalb von meiner Ausbildung.
Mhm. Also bist du einfach rausgefallen, weil die Noten sind schlecht sind? Oder ist etwas anderes passiert?
Ich habe meine Bachelorarbeit verhauen.
Oh, okay.
Voll. Ich bin amigs nicht ein mega selbstdisziplinierter Mensch und bin einfach drum rausgeflogen.
Und ist das schwierig gewesen? Also hat das dann wie in deiner Familie oder so? Hast du das rechtfertigen?
Zu einem Teil ja und zu einem Teil nicht. Heutzutage in meinem Umfeld, ich weiß nicht, ob es Leute vergessen oder ob es ihnen egal ist oder ob sie es bewusst nicht aufbringen. Ich bringe es einmal nicht auf. Mein damaliger Freund hat mir, wo mir das passiert ist, im Streit gesagt, it's like you're setting yourself up to fail. Es wirkt auf ihn, wie wenn ich richtig darauf hinschaffe, dass ich versage. Ich glaube, das, was mir am allermeisten geblieben ist von dem Erlebnis, ist der Satz. Und er hat sich später dafür entschuldigt, aber es ändert nichts daran. Der Satz macht mir Angst.
Meinst du, das stimmt, dass es dir darauf anlegst, zu versagen? Also hat es einen wahren Kern, was er gesagt hat?
Uff, ich weiss nicht, ob das wirklich ernstzunehmende Psychologie ist, wenn man sich überlegt, dass man sich selber sabotiert in gewissen Belangen, weil man vielleicht Schiss hat, was ist, wenn man tatsächlich Erfolg hat oder wenn man für sich kommt. Ich weiss nicht, ob das auf mich zutrifft, aber ich schließe es nicht aus. Und darum finde ich den Gedanken so unheimlich, dass man sich vielleicht unbewusst selber sabotiert.
Aber du hast nicht Schluss gemacht mit ihm wegen dem Satz?
Nein, voll nicht. Nein, das hat einfach sonst nicht mehr geklappt. Das war nicht wegen dem Satz.
Okay, zieh die nächste Karte.
Aber ich habe tatsächlich Schluss gemacht mit ihm.
Jetzt bist du ja mit der Frau zusammen.
Richtig, ja, mit der Florina.
Seit schon?
Zweieinhalb Jahre.
Ah, Fetisch! Jetzt packst du. Du fängst an lachen. Wieso fängst du an lachen, als wäre das so ein Thema, ja, das zu dir passt?
In diesem Thema bin ich viel mehr zu Hause wie im Thema Versagen.
Grossartig, leg los. Was ist dein Fetisch?
Wow. Ja, gut.
Wir können auch das Süferli dran annehmen.
Okay, komm, Süferli.
Reden wir allgemein über Fetisch. Wieso sind Fetisch gut oder nicht gut?
Das Wort Fetisch war früher nicht so sexualisiert wie heute. Heute verbinden wir das Wort Fetisch automatisch mit Sexualität. Was auch okay ist, finde ich. Ich finde Fetisch mega spannend, weil das Wort Fetisch beschreibt ja auch, dass es Sachen gibt, die uns anmachen, die als normal gelten. Und dann gibt es Sachen, die uns anmachen, die gelten als so absurd, dass man sie muss als Fetisch anschauen muss. Und ich weiss nicht, wo die Grenze ist. Wo fängt ein Fetisch an und wo hört ein Fetisch auf?
Wo fängt er für dich an und wo hört er auf?
Ich glaube, ab dann, wo er spezifisch ist und man kann ihn in Wort fassen und die Leute gehen nicht von Anfang an davon aus, dass du es eh heiß findest.
Zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel in der schwulen Szene so einen Sportsockenfetisch.
Ein Sportsockenfetisch?
Ja, Mann!
Ein Sportsockenfetisch, wo heisst, dass die Sportsocken...
Männer in Sportsocken.
Einfach grundsätzlich? Okay.
Voll, das ist wirklich so, also scheint es auch an Partys und so. Ich bin nicht so viel an schwulen Partys, aber das scheint so. So etwas finde ich mega spannend. Was ich aber auch mega spannend und cool finde an Fetisch ist, es ist... Unterschiedliche Fetische haben konkrete Wörter, das heisst, du hast wie einen Anhaltspunkt, dich zu orientieren, was findest du heiss, was willst du machen in deinem Leben, was macht dich an. Und das ist sehr gut, weil mega viele Sachen, die mit Sexualität zu tun haben, sind mega tabu. Und Fetische, dass sie existieren, dass es Wörter dafür gibt, enttabuisieren etwas, was ja eigentlich super ist, nämlich Anziehung.
Gibt es auch, wenn du sagst, in der Schulszene gibt es den Sportsocker-Fetisch, gibt es in der Lesbenszene auch einen Fetisch oder lustig, oder den du speziell findest?
Hey, die Lesbenszene ist viel weniger sexualisiert wie die Schwulenszene. Also mal, sie ist sexualisiert, aber sie ist nicht sexuell. Ich muss das kurz erklären. Bei Lesben verbinden die meisten Leute eigentlich hauptsächlich irgendwie schlechte Pornos. Und in der Schwulenszene ist Sex außerhalb von Beziehungen sehr viel offener gehandhabt wie bei Heteros. Und bei Lesben nicht so. Einmal nicht da. Darum weiss ich jetzt nicht konkret. Ich glaube, unterschiedliche Fetische sind jetzt nicht so etabliert in der Lesben-Szene, die ich kenne, wie in der schwulen Szene, die ich kenne.
Gibt es Fetische, die du ausprobiert hast und du gemerkt hast, das ist nichts für mich?
Hey, es gibt Sachen, die ich ausprobiert habe und gefunden habe, ist lässiger gewesen, wenn ich es mir vorgestellt habe. Und das ist ja auch okay. Ich finde das mega interessant. Leute meinen mega häufig das, was einem in der Vorstellung anmacht. Macht einem dann auch in echt an. Das muss voll nicht sein, so funktionieren die Fantasien nicht, so funktioniert unsere Sexualität nicht. Mich hat letztens Lesbe gefragt, hey shit, manchmal schaue ich Pornos, wo Männer drin vorkommen, bin ich in dem Fall gar nicht lesbisch? Und das ist eine mega verständliche Frage, aber ich habe gesagt, look, lesbisch kann heissen, das, was du in der Realität, die Anziehung, die du empfindest, gegenüber Personen. Und wenn das zu einem riesigen Teil Frauen sind. Außerdem schreibe ich Leute nicht vor, wenn sie sich lesbisch nennen sollen.
Aber das ist gerade zwar ein gutes Thema, wir gehen nachher zurück zum Fetisch.
Ist gut.
Weil vielleicht habe ich heute ein erzwungenes Coming-out.
Mm.
Du hast geschrieben.
Oh nein, erzwungenes Coming-out sind schlechte Coming-out.
Eben, schau jetzt.
Oh no.
In deiner Kolumne, nur weil Frauen übersexualisiert sind, findet sie nicht jeder heiß. Genau genommen nur Menschen, die auf Frauen stehen, Heteromänner zum Beispiel, oder Lesben oder eben bisexuelle Frauen.
Voll.
Jetzt kann ich doch aber eine Frau heiß finden. Scharf finden. Mhm. Ich würde aber von mir ziemlich klar behaupten, ich bin weder bi noch lesbisch.
Mhm.
Wo liegt der Fehler?
Mega schwierig. Die Frage ist ja, ab wann ist eine sexuelle Orientierung? Mhm. Oder viele Leute meinen, es fängt dort an, wo du etwas mit Leuten machst. Das ist Blödsinn. Sexuelle Orientierung ist das, was du empfindest, nicht das, was du machst. Eine Lesbe könnte mit 10 Männer schlafen und sie können trotzdem einfach lesbisch sein, weil ihr Empfinden gegenüber Frauen Anziehung enthalten, wo ihr Empfinden gegenüber Männern nicht enthalten.
Dann ist deine Regel, du musst eine Anziehung verspüren.
Ich glaube, das Problem sind allein schon die Regeln. Ich finde, in erster Linie muss einem mit einem Wort wohl sein. Wenn du nach einer Regel eine Lesbe wärst, aber du findest das Wort Lesbe mega schlimm, und so geht es sehr vielen Lesben, dann würde ich das niemandem... Ja, mega, mega. Ich glaube, alle Leute haben ein negatives Verhältnis zum Wort Lesbe. Es klingt so ein bisschen versaut, auf so eine ungute Art. Und das ist kein Zufall. Das liegt an einer sehr lesbefindlichen Gesellschaft. Das heisst, ich kann nicht eine Regel machen. Ich kann schon die Leute lesbisch machen, wenn man es sehr Mühe gibt. Aber ich kann nicht Regeln machen, wenn das eine Frau bi ist. Was ich aber sagen will, es gilt als so normal, dass Frauen Sexobjekte sind, dass viele bisexuelle Frauen denken, es ist ja normal, alle stehen auf Frauen.
Aber es gibt doch einen Unterschied. Anziehung
ist ja mega unterschiedlich. Wenn du kannst eine Frau anschauen und denken, wow, sie ist so hot, aber wirst dir nie im Leben wirst du sie anlangen. Und wenn das so ist und wenn du findest, hey, für mich ist das immer noch, für mich ist das hetero, dann ist das hetero. Also, ich bin nicht Homo-Polizei. Ich komme nicht zu dir und sage, du musst jetzt dir das Wort bi auf den Oberarm tätowieren.
Ich habe die Aussage noch streng gefunden, ab dann, wenn du jemanden scharf findest. Also, weil ich kenne ja auch ganz viele Männer, die ich als sehr heterosexuell empfinde, die andere Männer sehr hübsch finden oder schön finden. Wenn ich jetzt finde, ja, jemanden schön finde, wäre, gerade wenn man jeden, der jemanden schön findet, gerade sehr krass dann würde als bi oder lesbisch beurteilt, dann musst du theoretisch die ganze Welt in diesen Topf fallen. Also, was auch okay Anziehung ist, das sind alle ja bi, die ganze Welt.
Das wäre aber recht... Also ich glaube, sagen alle sind bi, was viele Leute tatsächlich so amigs scherzhaft sagen, ist ein bisschen respektlos gegenüber homosexuellen und heterosexuellen Menschen. Aber Anziehung ist halt nicht einfach schwarz oder weiß. Man findet nicht einfach einen Mensch mega fest nicht heiß oder mega fest heiß. Und darum ist es mega schwierig festzulegen, ab wann ist deine sexuelle Orientierung und wann ist es einfach nur so ein bisschen, dass man halt jemanden schön findet. Wo ist die Grenze? Ich weiß nicht.
Ich finde, die Grenze ist ab dann, wo du mit jemandem, wo du sexuell angezogen bist von jemandem.
Mhm.
Ich hätte jetzt gesagt, ab dem Punkt, wo du real Sex haben mit dieser Person, dann hast du eine sexuelle Ausrichtung, die auf das Geschlecht geht. Aber jemanden schön zu finden, finde ich eigentlich hoffentlich...
Ja, nein, jemanden schön finden, ist nicht deine sexuelle Orientierung.
Oder scharf finden. Aber ich weiß es auch nicht.
Ich glaube einfach, es gibt mega viele Frauen und Männer, die sich als hetero definieren und recht häufig eigentlich Leute vom gleichen Geschlecht wirklich anziehend finden. Vielleicht sogar in so Ausnahmesituationen so Erfahrungen gemacht haben und es irgendwie huere gut gefunden haben und trotzdem finden, nein, ich bin nicht bi, ich bin hetero. Und das kann damit zu tun haben, dass Bisexualität nicht ernst genommen wird als sexuelle Orientierung.
Findest du das als ja, Bisexuelle?
Mega fest. Das sagen mir auch ganz viele andere. Übrigens von Heteros wie auch Homos. Es gibt sehr viele lesbische und schwule Menschen, die glauben, dass Bisexuelle einfach sich, wenn das Coming-out ein bisschen leichter machen, indem sie nicht gerade mit so etwas Heftigem kommen, wie schwul sie oder lesbisch sind.
Das ist so der halbe Weg.
Genau. Frauen wird sehr häufig gesagt, Bisexualität sei nur eine Phase, weil man mir nicht davon ausgehen kann, dass eine Frau auf Frauen stehen kann und ihr Mann involviert ist. Und an bisexuelle Männer glaubt sowieso niemand.
Ich kenne zwei, die sind jetzt ein Paar. Die haben beide vorher eine Freundin gehabt und die sind jetzt zusammen. Also ich glaube total dran.
Voll gut.
Wieso? Wann hast du gemerkt, dass du bisexuell bist und nicht lesbisch? Oder ist das immer für dich klar gewesen?
Also dass ich auf Männer stehe, ist für mich schon immer klar gewesen. Ich stehe auf Männer mega fest. Das habe ich gar nicht angezweifelt.
Wie machst du das jetzt in einer Beziehung mit einer Frau?
So wie das die Leute machen in Beziehungen, wenn sie hier und da andere Leute attraktiv finden. Das ist in dem Sinn nicht.
Haben die eine offene
nicht
Beziehung?
Anders. Ha. Aber wir reden viel darüber. Über das Thema Anziehung sowieso. Ich glaube, man kann nicht mit mir Zeit verbringen, ohne mit mir über Anziehung zu reden. Das geht gar nicht. Weil es eines meiner Lieblingsthemen ist. Ich glaube, darum mache ich den Job. Also, ich bin los, nicht einfach, weil ich für Gerechtigkeit bin. Ich glaube, ich mache ihn, weil ich Anziehung etwas vom Besten finde auf dem Planeten. Und weil in der Schweiz über Anziehung viel zu wenig geredet wird. Das heisst, dass ich nicht lesbisch bin, das habe ich schon immer gewusst und nie angezweifelt. Dass ich aber nicht hetero bin, diese Erkenntnis hat eine Weile gebraucht. Eben genau aufgrund von dem Phänomen, das ich dir vorher beschrieben habe. Dass man denkt, ja, alle finden irgendwie Leute heiß. Ich meine, wenn irgendwelche Hetero-Kollegen von mir würden sagen, ja, der und der Schauspieler finde ich heiß, dann hätte das in der Sek oder je nachdem, was für ein Umfeld das hast, könntest du das nicht machen, ohne dass die Leute das Gefühl haben, du bist die hinterletzte Schwuchtel. Aber wenn ich dann irgendwann mal mit so 17 gesagt habe, ja, Megan Fox finde ich also schon noch heiß, dann hat niemand auch noch geblinzelt, obwohl ich bis heute nicht weiss, warum ich damals Megan Fox heiß.
Findest du nicht mehr heiss?
Mega nicht. Auch sehr spannende Anziehung, dass sie sich verändern kann. Übrigens auch die sexuelle Orientierung, das passiert den Leuten auch noch bei dir.
Ja, aber hast du irgendwann wie müssen über das Heissfinden auch eine sexuelle Anziehung verspüren? Das ist ja schon ein Schritt. Also zwischen einem Superstar heiß finden und ich möchte mit dieser Person schlafen, gibt es ja schon noch, finde ich jetzt. Also,
ja, voll. Und es passiert mega vielen Queers und mir glaube auch, dass man gleichgeschlechtliche Anziehung als solche mit gar nicht einordnen kann, sondern denkt, ja, ich bewundere die einfach mega fest oder hat die einfach mega fest gern oder irgendwie so. Und im Nachhinein merkt man, nein, das, was du empfunden hast, das ist eigentlich eine romantische oder eine sexuelle Anziehung. Das ist mir, glaube ich, schon ein bisschen auch so gegangen. Und entsprechend hat es mir schon ein bisschen länger gedauert. Also ich bin dann auch noch mega glücklich verliebt in einer langjährigen Beziehung mit meinem Mann, also in einer monogamen Beziehung, sodass es jetzt eine grosse Rolle gespielt hat. Und dann nachher habe ich es dann mal gecheckt.
Wir gehen mal schnell zurück zum Fetisch.
Das ist gut.
Ein Fetisch, den du interessant findest, wenn du mir deine Fetische nicht so direkt verraten.
Ja, meine Fetische sind glaube ich weniger interessant, als man sich das wünschen würde.
Weil du keinen hast?
Ich glaube, ich habe schon Fetische. Die BDSM-Szene als Ganzes finde ich ein mega interessantes Phänomen. Und zwar, weil man, also BDSM steht für, oh wow, jetzt muss ich es erklären, aber ich darf erinnern, was Buchstaben stehen. Bondage, Dominance, Submissive und Sadomaso, genau. Und das Interessante an dieser Szene ist, dass sie sehr viel über Konsens redet. Ab wann ist Sex okay, ab wann nicht? Wie können wir dafür sorgen, dass alle Involvierten wirklich immer dabei sind und man keine Grenzen überschreitet? Und die BDSM-Szene, also die Fetisch-Szene in dem Sinn, redet amig sehr viel fairer und intensiver über Grenzen, wie Leute, die ihr eigenes Sexualleben als viel normaler wahrnehmen. Also in unserer alltäglichen Gesellschaft reden wir viel zu wenig darüber, Ja zu sagen und Nein zu sagen zu sexuellen Aktivitäten, wie innerhalb von dieser Szene, der Fetisch-Szene, die als abartig und ihr mehr so ein bisschen Bad Guys gelten. Und das ist, glaube ich, das, was ich an Fetischen auch sehr interessant finde.
Hast du das Gefühl, oder hast du selber schon erlebt, dass wie Grenzen überschritten worden sind, aber weil sie nicht klar deklariert worden sind, oder weil man wie nicht einen Konsens gefunden hat, nicht irgendein Wort abgemacht hat, sondern es ist so unter, wir haben ja normalen Sex gelaufen.
Ja, ich glaube, das Phänomen ist auch für herkömmlichen Sex leider mega, mega häufig. Uns wird halt nicht beigebracht, klar Ja und klar Nein zu sagen oder auch mal nachzufragen. Niemand bringt uns bei, dass es beim Sex nicht nur praktisch und auch hot kann sein, zu sagen, hast du das gern, sondern auch einfach notwendig. Darum ja, ist das leider verdammt alltäglich. Also da muss man gar nicht mehr bis in die BDSM-Szene, weil eben die haben es eigentlich mehr im Griff. Wie die sogenannten Vanillas aus der BDSM-Szene nennt man ja Leute, die nicht kinky sind, die nicht Fetische haben, Vanillas. da muss man gar nicht erst bis zu den Kingsters gehen.
Als bisexuell hast du ja mit Männern und Frauen Sex gehabt. Gibt es da grosse Unterschiede? Wahrscheinlich Machtverhältnis ist rein unterschiedlich.
Also ich meine, es gibt bisexuelle Leute, die nur mit einem Geschlecht Sex haben oder mit keinem. Aber bei mir ist es schon der Fall, dass ich mit mehreren Geschlechtern Sex hatte. Ich glaube, beim Sex zwischen Mann und Frau sind halt die Rollen mega festgefahren. Jede Serie, die du jemals geschaut hast in den letzten 30 Jahren, hat drin, wie das Frauen und Männer sich zueinander verhalten. Und hat drin, oder jede Werbung, die du siehst, sprüht nur schon davon, wie das Männer und Frauen zueinander stehen und unser Sex ist mega fest von dem geprägt. Ich meine, es gibt Leute, die laufen einfach mit so Witz-Blowjob-Liebli durchs Land. Wo übrigens immer darstellt, dass Frau auf dich neu ist beim Blowjob. Ich habe wirklich sicher über 20 Jahre von meinem Leben gedacht, Blowjobs passieren nur, indem jemand auf den Knie ist. Ja. Also wir haben so eine mega eingeschränkte Vorstellung von Sex zwischen Mann und Frau. Und das Praktische daran ist, wenn du Sex hast zwischen Frau und Frau, bist du viel freier. Weil du hast die Normen nicht so präsent. Es ist ein bisschen anstrengender, finde ich persönlich, um aus sexuellen Normen ausbrechen zwischen Mann und Frau, wie aus sexuellen Normen ausbrechen zwischen Frau und Frau.
Weil es grundsätzlich einfach auch weniger gibt, ja.
Ja, und weniger präsent.
Kommen wir zur nächsten Karte?
Ja.
Oder möchtest du noch mehr über Fetische erzählen?
Hey, nein, wenn ich will, dann können wir bei jedem Thema wieder zurück zu Fetischen. Das ist kein Problem.
Die nächste Karte. Ui, ein rechter Bruch. Angst. Vom Sex zu der Angst. Kennst du die Angst? Kennst du Angstzustände?
Hey, leider. Ich habe so eine halbherzige Angststörung-Diagnose. Das heisst, ich habe dann Angst, wenn sie vermutlich gar nicht angebracht wäre. Es sind etwa 2 Jahre, ich habe das vorher voll nicht gehabt. Ich habe mir das früher noch nicht vorstellen. Ich habe mehrere Leute in meinem Umfeld, die Angststörungen haben und mir das irgendwann erzählt haben. Übrigens, wie so eine Art Coming-out-Situation war das. Weil es ein mega Tabuthema ist. Es gibt so viele Leute mit Angststörungen und man redet halt nicht drüber. Und wenn sie mir davon erzählt haben, dann konnte ich mir Angststörungen nie recht vorstellen. Und dann habe ich selber eine bekommen. Und ich würde es jetzt, glaube ich, so beschreiben, dass es wie... Ich meine, unser Körper hat wie... eine Alarmanlage, zum Beispiel wenn du mit dem Velo schier einen Unfall machst, oder? Dann ist dein ganzer Körper und dein ganzer Kopf so «Oh shit!» und auch nachher also ein paar Minuten lang so oh shit!» und dann ist es gut. Und ich empfinde Angststörung so, als hätte als hätte die Alarmanlage einen Wackelkontakt und du hast plötzlich so mega random das «Oh shit» Gefühl, der wie sein Kopf. So würde ich es beschreiben, dass die eigene Alarmanlage Wackelkontakt hat.
Und das ist plötzlich gekommen. Du hast plötzlich in Sinn, wirklich eigentlich harmlose Situationen Angst.
Mhm, aber es ist, also, man kann es relativ gut nachverfolgen. Ich habe mal ein mega blödes Erlebnis gehabt in einem Einkaufszentrum in Tel Aviv in Israel, wo ich so einen Fehlalarm gekommen bin und Leute haben mega fest Schiss gehabt. Und ich auch mega fest. Ich habe gemeint, ich müsste sterben. Recht lang. Also vielleicht so 20 Minuten lang oder so. 20 Minuten lang also, meinen, wir müssen
sterben. Ist die Sirene los und...
Es ist keine Sirene los, aber Leute sind panisch im Einkaufszentrum umgerannt, haben gesagt, Anschlag, und wir haben das so versteckt und so. Es ist mega, mega schlimm gewesen. Und ich habe das seitdem, also ich glaube, mein Kopf ist und mein Herz sind nicht hinterhergekommen mit Verarbeiten, dass ich dort nicht in einer realen Gefahr bin. Und seitdem habe ich manchmal in meinem Alltagsgefühl, ich sei in einer Gefahr, wenn ich überhaupt nicht in einer Gefahr bin.
Und wie gehst du damit um oder wie bekämpfst du die Angststörung?
Das, was mir am wichtigsten ist, dass ich es jetzt mache. Ich rede nämlich einfach darüber. Es ist zwar verdammt intim, weil es hat ja damit zu tun, dass man hat ja dann ein bisschen eine verschobene Wahrnehmung von der Realität. Und das ist ja das, was die Leute sich unter Psycho vorstellen, oder? Psychos sind im Klischee immer die, die die Realität nicht mehr checken. Und wenn meine Alarmanlage kaputt ist, dann checke ich die Realität gerade auch nicht. Zum Beispiel, wenn es dann plötzlich eine mega laute Baustelle ist, und ich habe das Gefühl, das bedroht mich jetzt an meinem Leben, dann ist das, entspricht das schon recht fest der Vorstellung, die man vom Psycho hat. Aber ich glaube, darüber reden und das enttabuisieren, das hilft mir mega fest, weil dann ich nämlich auch mit Leuten darüber reden kann, wo es auch so geht. Aber auch Leute das kann erklären können, sodass sie auf mich Rücksicht nehmen können, wenn ich gerade einen nervösen Tag habe.
Also was passiert denn mit dir? Du bist einfach total nervös oder du bist, wenn jetzt wie so... Du
ja, nervös.
Angst hast, ohne dass es... Ja.
Voll unkonzentriert. So, dass ich wie von vielen anderen Bewegungen oder vor allem auch Geräusch abgelenkt bin. Und es ist halt anstrengend. Ich meine, wir alle kennen es, Angst haben ist anstrengend. Manchmal ist man nachher total erschöpft. Das gilt auch für Angst, wo ohne reale Gefahr passiert.
Wann ist das letzte Mal passiert? Oder ist es schon lange her?
Das ist im Fall nicht. Es sind nicht so konkrete. Es ist manchmal so ein bisschen phasenweise. Dann hast du es einfach so ein paar Tage hintereinander. Zum Beispiel Reisen löst das recht fest in mir aus. Und dann sitze ich im Nachtzug auf Berlin und erhalte irgendwie an, es ist keine Haltestelle. Und meine Alarmanlage hat Wackelkontakt und sagt, das ist das Ende. Das bedeutet nichts Gutes. Aber Spoiler, es bedeutet etwas Gutes. Alles ist gut, ich bin nach Berlin gekommen und auch wieder zurück. Ich habe währenddessen einfach hier und da ein bisschen Angst gehabt. Aber ich glaube, das Enttabuisieren und darüber reden ist natürlich nicht das Einzige, was man machen sollte. Wenn man so etwas empfindet, dann muss man Therapeutin oder Therapeuten durchprobieren, bis man jemanden hat, der zu einem passt. Das ist mega wichtig. Das versuche ich auch hier
das
und da thematisieren. Ja, halbe. Es ist halt anstrengend, weil man muss halt wirklich jemanden finden, der mega zusagt. Ja, aber ich gebe nicht auf. Ich suche weiter. Zwischendurch habe ich Medikamente probiert, weil es mir zwischendurch überhaupt nicht gut gegangen ist mit der Angststörung. Und das ist vorübergehend voll gut gewesen. Vorübergehend ist das, hat mir das eine gewisse Ruhe gegeben, um mich besser damit beschäftigen. Und jetzt nehme ich Medikamente nicht mehr. Und das, damit ist mir im Moment auch sehr wohl.
Nehmen wir noch Karten?
Ja.
Wir sind wieder beim Sex.
Fantastisch. Sehr gut. Ja, aber über die haben wir eigentlich gewissermaßen schon geredet. Also kannst du darüber geredet, dass Fantasien nicht immer ein Hinweis darauf sind, was du in echt tatsächlich machen willst. Aber manchmal können Fantasien auch ein guter Hinweis sein darauf, was du machen willst.
Verratest mir eine Fantasie, die du hast und dann hast du sie ausgelebt und gemerkt, oh, in meinem Kopf ist sie wirklich deutlich, deutlich besser, als was
wow,
ich sie jetzt gerade erlebe.
Ich muss ich überlegen. Ich bin mir glaube überhaupt nicht. Es ist noch lustig. Ich rede den ganzen Tag immer über Anziehung und Sex, aber nicht so viel über meine Anziehung und meinen Sex. Also mal auch, aber nicht so öffentlich. Habe ich mal eine Fantasie ausgelebt und dann war sie voll nicht lässig gewesen.
Oder sie war viel besser gewesen als in deinem Kopf und du hast gedacht, ich muss an meiner Fantasie arbeiten.
Mich überraschen manchmal einfach Leute. Also nicht manchmal ist die Fantasie davon, mit jemandem etwas zu haben,
so viel spannender, wie mit jemandem etwas zu haben. Bei gewissen Leuten denke ich, hey, look, wenn wir nicht rumgemacht hätten, es hätte sich, glaube ich, besser angefühlt. Und bei gewissen Leuten denke ich auch, vielleicht unterschätze ich dich total und es wäre fantastisch. Ist mir auch schon passiert, oder? Dann findest du jemanden so ein bisschen und dann fangst du trotzdem etwas mit dieser Person an. Und dann ist es so, was? Und es flasht die Hure. Das finde ich ein mega interessantes Phänomen.
Fantasien sind ja wirklich, finde ich, ein grosses Tabu grundsätzlich. Also, und jede Person hat das. Also irgendwo wäre es auch schwierig. Hast du eine Fantasie von dir, die du typisch findest? Wo du weißt, auf die greifst du zurück?
Die Frage ist mir zu intim, um sie auf mich selber bezogen beantworten. Aber etwas, was ich schon sehr wichtig finde beim Thema Fantasien, ist, Fantasien können manchmal auch problematisch sein. Und das ist nicht so schlimm, wie Leute meinen. Ich kenne so viele Leute, es ist so üblich, dass man Fantasien hat, wo man denkt, fuck, das ist so schlimm, dass mich das scharf macht. Aber letztendlich ist es eine Fantasie. Was verwerflich wäre, ist, wenn du sie in echt ausführen und es dann irgendwie nicht legitim wäre. Oder wenn die Umstände, um ein Porno daraus machen, zum Beispiel, nicht fair sind oder jemandem weh machen oder so. Aber in der Fantasie kann eigentlich alles passieren und es kann schräg sein und komisch und irgendwie auch total daneben. Aber manchmal ist auch daneben die Aspekte das, was es zu einer interessanten Fantasie macht.
Gut, dann nehmen wir nochmal eine Karte.
Das ist gut.
Und da nicht weiterkommen.
Hey, ich glaube, das Thema persönliche Fantasie ist so etwas vom Einzigen, wo ich nicht mal mit engen Freunden und Freundinnen darüber rede. Das ist so mies.
Redest du mit deiner Freundin darüber?
Auch nur begrenzt, weil ich finde, persönliche Fantasien müssen nicht Teil sein von der Sexualität, die man mit dem Partner oder der Partnerin auslebt. Mir ist es mega wichtig, dass man Sexualität, vor allem in einer monogamen Beziehung, nicht so versteht, dass sämtliche Formen von Anziehung ich nur meiner Freundin schulde. Das heisst es nicht. Monogamie heisst, wir legen beide fest, oder Beziehung heisst letztendlich, wir legen gemeinsam fest, mit wie viel Nähe und Anziehung zu anderen Leuten ist uns wohl. Und das heisst nicht, dass meine Fantasien mit meiner Freundin zu tun haben. Das heisst auch nicht, dass alle meine Anziehungen in Fantasie oder gegenüber anderen Leuten mit meiner Freundin zu tun haben. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, wird dem nicht so beigebracht. Und es ist mega schön, dass ich mit meiner Freundin sehr viel über das reden kann und mir da uns mega wohl ist.
Gehörst du als Geschäftsführerin von der Lesbenorganisation viel Fantasie? Oder ist das ein Thema, oder Lesben, die zu dir kommen, die erstaunt sind über ihre Fantasie? Oder die sich schämen für ihre Fantasien?
Ich glaube, Fantasien sind so etwas vom Ersten bei der eigenen Bisexualität oder Homosexualität, wo man merkt, oh shit, etwas läuft in eine nicht normale Richtung, etwas, was als nicht normal gilt. Das heisst, hier und da höre ich das schon, ja, so, hey, macht es mich lesbisch, wenn ich lesbische Fantasien habe? Wobei wir wieder bei dieser Frage wären, die wir vorher nicht recht haben beantworten können.
Was heisst
sexuelle Orientierung? Ich sage, es kann ein Hinweis sein, aber es gibt einen englischen Spruch, den ich da sehr praktisch finde. Experience attraction freely, worry about labels later. Also erfahre deine Anziehung frei und mach dir später Gedanken über das Label. Also wenn dir eine Fantasie gefällt, dann lass sie zu, ohne dass dich musst fragen, bin ich lesbisch, bin ich lesbisch, bin ich lesbisch.
Wir nehmen nochmal eine Karte.
Okay.
Sag mir die zweitletzte.
Okay, ist gut.
Geheimnis.
Ha. Da muss man etwas Konkretes dazu, eine konkretere Frage stellen.
Wann findest du, sind Geheimnisse in Beziehungen okay?
Wenn sie nicht direkt mit dem Partner oder der Partnerin zu tun haben. Ich finde, ab dann, wo man aktiv an einem Schätzchen etwas nicht erzählt, was mit dem Schätzchen zu tun hat oder was mit der Beziehung zu tun hat, glaube ich, ist es ungesund für die Beziehung. Außer es ist irgendwie eine Geburtstagsüberraschungsparty oder so. Aber von dieser Art von Geheimnis reden wir ja nicht. Wir reden von anderen Geheimnissen.
Also ein Seitensprung, also so ein Geheimnis oder etwas würdest du finden, muss offengelegt werden?
Ich finde, sobald man einer Person extra etwas nicht erzählt und es hat mit dieser Person und der Beziehung zu tun, verschlechtert das Beziehung untereinander. Und ich glaube, dass sich Beziehung verschlechtert, ist nie der Plan. Darum, ich sage mir das so, sobald ich etwas meiner Freundin aktiv noch erzählen will,
ist es ein guter Hinweis, dass ich es ihr vielleicht doch mal erzählen sollte.
Hast du mal eine Situation gehabt, wo du irgendwann ein Geheimnis erfahren hast und es hat dich wahnsinnig verletzt?
Verletzt?
Oder überrascht?
Mir fällt jetzt mehr ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag ein, und zwar, wenn andere Leute in ein Geheimnis verwickelt sind. Es gibt eine junge Frau, ich glaube, die ist knapp volljährig, die ist mega lesbisch. Und ihre Mami weiß es
nicht. Gibt es lesbisch und mega lesbisch?
Sie lebt das mega fest in ihrem Alltag. Okay. Und für sie ist es ein sehr wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit. Es gibt ja lesbische Frauen, die sagen, ja, das ist einfach, das ist nicht so wichtig über mich, dass ich lesbisch bin. Es ist wichtiger, dass ich...
Ärztin bin. Yeah.
Genau. Die ist mega lesbisch und ihre Mami weiß das nicht. Und ihre Mami, die ist letztens zu mir ins Büro gekommen mit ihrer Tochter wegen dem Gottenkind von Mami, die sich geoutet hat. Das heisst, sie ist wegen einem anderen lesbischen Coming-out gekommen. Und die junge Frau und ich, wir kennen uns schon seit Längerem. Wir sehen das auch regelmäßig, wir haben regelmäßig Kontakt. Und wir mussten vor der Mami so tun, als würden wir uns nicht kennen. Ich war eigentlich plötzlich involviert in ein Geheimnis, zu dem ich nie zugestimmt habe. Im Gegenteil, die Mami ist super cool und queer-friendly. Und wenn es nach mir gegangen hätte, sie sich schon längstens geoutet. Aber es ist ihre Freiheit, wenn sie sich outen, oder? Das heisst, ich war plötzlich Teil von diesem Geheimnis. Und es war schon seltsam.
Hast du sie nachher darauf angesprochen, die Tochter, und gesagt?
Mega fest. Ich habe währenddessen noch gesagt, hey, hilf mir doch kurz da beim Tee in der Küche. Ich habe keine Hilfe gebraucht beim Tee in der Küche. Mit der Küche und habe gesagt, hey, deine Mami ist super cool und es würde alles besser machen, wenn du dich outen würdest. Nachher hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil Druck ausüben auf jemanden, um sich outen, ist auch nicht ganz koscher. Aber es hat wieder mit dem, was wir vorher gesagt haben, über das Thema Geheimnis. In dem Moment, wo du ein Geheimnis hast von einer Person und es hat mit dieser Person zu tun, ist es wahrscheinlich gescheiter, um es dieser Person zu sagen, weil es die Beziehung verbessert. Also, wenn man nicht in unmittelbarer Gefahr ist bei einem Coming-out, weil die Eltern mega homofindlich sind, was leider sehr häufig vorkommt. Wenn man nicht in dieser Gefahr ist, dann empfinde ich eigentlich immer, sich zu outen, weil allermeistens verbessert das Verhältnis zu dieser Person, weil man mehr an sich selber sein.
Wir nehmen die letzte Karte.
Ist gut.
Drogen. Alkohol, hast du gesagt, sei nicht deine Drogen?
Alkohol ist nicht nur nicht meine Drogen, ich finde auch, Alkohol ist die schlimmste Droge. Weil bei allen anderen Drogen nennt man es Drogen und bei Alkohol ist es einfach nur eine Punchline. Wie betrunken das man ist, ist das normalste Smalltalk-Thema auf dieser Welt und es ist generationenübergreifend. Ich behaupte, der ganze Westen hat ein Alkoholproblem. Und das ist total schwierig zu lösen, weil das ganze Nachtleben beruht darauf, dass wir ein Alkoholproblem haben. Das ganze Nachtleben beruht darauf, dass wir zu viel trinken. Wenn wir alle würden in den Ausgang gehen und vielleicht ein Bierli und ein Gläschen Wein trinken und dann leicht angeheitert wieder heim spazieren, können das Nachtleben nicht überleben. Und das ist unser Problem.
Was wäre die Lösung?
Ein Nachtleben, das finanziell nicht vom Alkoholkonsum abhängig ist. Aber dazu müsste das Nachtleben von einem anderes Geld bekommen, zum Beispiel von der Stadt oder von einem Staat. Und das ist etwas, das nicht so fest passiert in der Kulturpolitik.
Du hast gesagt, du hast dich auch nicht gerne im Zustand von Betrunken. Gibt es einen Zustand, einen Rausch, den du gerne hast?
Oh Gott, ich liebe so viele Arten von Rausch. Wow.
Oder ein mit einer Substanz jetzt. Kiffst du?
Mit einer Angststörung kiffen ist ein heisser.
Dann nimmst du in dem Fall auch nicht irgendwie Ende
Nein, ich
kann
auch vorher nicht.
Oder
ich
kann
auch Koks,
oder?
Nein, voll nicht. Also es macht mich halt nicht an. Ich
hast du noch nie
ausprobiert? Nein, ich habe auch schon gekifft früher, aber es ist so gar nicht meins. Ich tue so gerne Nähe entwickeln zu Menschen, indem ich intensive Gespräche führe. Und wenn ich bekifft bin, habe ich das Gefühl, ich kann weniger intensive Gespräche führen. Das habe ich nicht gerne. Es kifft verlangsamt mich.
Ich jetzt nicht so sagen. Ich habe das Gefühl, ich kann ganz intensive Gespräche führen, wenn ich bekifft.
Vielleicht merkst du, ich rede glaub, eher schnell. So. Ich rede ein bisschen schneller wie der Durchschnitt wahrscheinlich. Und ich habe das Tempo gerne. Ich möchte es nicht verlieren. Ich glaube, Kiffen würde mich oben runterfahren. Und ich will gar nicht oben runterfahren. Einmal nicht, wenn ich Leute näher komme. Nein, ich habe keine anderen Geräusche durch Drogen. Die klassische Geräusche, die ich besonders, also die ich schon erfahren habe oder die ich auch lese. Auch nicht mal so einige, die mich reizen. Mit LSD haben wir schon ein paar Leute in meinem Leben so ein bisschen vorgeschwärmt. Und ab dem Punkt, wo ich gedacht habe, könnte eigentlich noch interessant sein, sind sie so ein bisschen pushy geworden. Ich fand, also komm, probier jetzt. Und ab dann ist für mich eh so, okay, ciao. Ich bin weg. Ab dann, wo es ein sozialer Druck ist, dass ich eine Droge ausprobieren muss, hören sie mich eh mega ab. Darum, nein. Kaffee finde ich geil. Ritalin ist schön, um sich zu konzentrieren. Das habe ich aber auch tatsächlich verschrieben.
Du hast verschrieben?
Ja, ja, voll. Ich nehme nicht Ritalin, um im Ausgang gut drauf zu sein. Ich kann im guten Gay-Ausgang, um gut drauf zu sein. Mit Leuten, die ich gerne habe.
Wie kann man sich Ritalin verschreiben lassen? Wegen ADHS?
Wie?
Wie kann man sich Ritalin verschreiben lassen?
Ja, nicht, ich lasse mir nicht Ritalin verschreiben, damit ich Ritalin bekomme. Ich habe ADS-Diagnose und habe Ritalin verschrieben bekommen. Okay. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert für mich recht gut.
Zum Lernen? Oder?
Ja, voll. Zum eigentlich all das wegmachen, was wir beim Thema Versagen besprochen haben. Wenn ich Ritalin nehme, dann kann ich ein bisschen geordneter arbeiten und fühle mich am Ende des Tages nicht wertlos, weil ich nichts geschafft hätte. Aber ich nehme es sehr selten. Ich nehme es sehr selten. Ich habe es zu Hause und nehme es nur dann, wenn ich merke, heute ist mein Kopf nie nass.
Findest du ADHS beeinflusst dein Leben?
Hey, ich muss zugeben, die Diagnose ADHS ist eher neu und ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, um wirklich irgendwie für mich bestimmen, wie wichtig ist das. Glaube ich dieser Diagnose überhaupt? Wer weiß, vielleicht ist meine Konzentration einfach ein bisschen anders. Wenn ich einen Text schreibe, dann habe ich kein Konzentrationsproblem. Ich kann 2 Stunden am Stück einen Text schreiben und hyperkonzentriert sein. Bei allem anderen nicht. Vielleicht habe ich einfach sehr spezifische Konzentration. Ich weiß es nicht.
Seit wann hast du die Diagnose?
Noch nicht mega lang. Vielleicht ein halbes Jahr.
Seit einem halben Jahr hast du die ADHS-Diagnose? Ja. Und wie bist du auf das gekommen, dass du das haben?
Ich bin überhaupt nicht darauf gekommen, dass ich es haben könnte. Ich habe meiner Therapeutin erzählt, wie mein Arbeitsalltag so aussieht.
Und was ist denn dran? Also, irgendwie, was hat ihr das Gefühl gegeben? Das könnte man vielleicht mal abchecken.
Das müsstest sie fragen, nicht mich. Oder vielleicht, dass mir Struktur häufig fehlt. Ich kann mir nicht selbstverständlich Struktur schaffen. Das fällt mir damit schwer. Vielleicht das, in einem Mass, wo vielleicht das nicht normal gibt.
Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du heute eine grosse Ausnahme gemacht hast. Und wie ein Glas Rot
okay, getrunken. Ich schaue, wie viel Rot ich getrunken habe. 3 Mal dran.
3 Schlücke. Okay. Und bist du mein Gast gewesen?
Danke dir.
Cheers. «Wahrheit, Wein und Eisenring» ist eine Produktion von der Tamedia AG. Idee und Redaktion Ivan Eisenring, Projektleitung Katharina Graf, Produktion Marco Pietrocola.